Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ja, schön. Ich bin heute auf meiner Moselreise in Kröv, und zwar im Staffelter Hof. Das hat sich relativ kurzfristig ergeben. Umso schöner finde ich, dass es geklappt hat. Ich bin bei Jan Klein. Und Jan Klein macht hier Wein. Du bist, glaube ich, verantwortlich mittlerweile, ja, oder?
Genau.
Deine Eltern sind mit im Betrieb, aber du bist eigentlich derjenige, der die Weine verantwortet.
Ja. Seit 2006 haben wir die GbR gegründet, also ich mit meinen Eltern zusammen. Seit 2005 bin ich für den Weinausbau verantwortlich. Also ich bin 2004 mit dem Studium fertig geworden, habe dann noch ein halbes Jahr in Australien gearbeitet und dann bin ich nach Hause gekommen. Und
dann, das heißt, du hast das, was man heutzutage so macht im Normalfall, wenn man Winzer wird, du bist nach Geisenheim gegangen?
Nee, auch nicht.
Auch nicht.
Ich habe nach dem Abitur eine klassische Winzerlehre gemacht.
Okay.
Also um ein Jahr verkürzt, weil wenn man Abitur hat und vom Winzerbetrieb kommt, dann ist das möglich, dann kann man sich das erste Lehrjahr quasi überspringen.
Mhm.
Und da habe ich ein Jahr in Rheinhessen beim Weingut Sander gelernt. Das ist das älteste Öko-Weingut in Deutschland.
Ja, kenne ich gut.
Genau.
Das Wein habe ich auch schon verkauft.
Und dann war ich noch bei Molitor hier in der Mosel. Genau. Und danach hieß es halt Geisenheim oder was anderes und ich habe halt mehr Interesse nach Heilbronn zu gehen, da gab es halt Weinmarketing und Betriebswirtschaft, weil ich dachte, das ist halt noch ein bisschen, dann ist man noch ein bisschen breiter aufgestellt, weil man dann auch lernt, den Betrieb zu führen und den Wein zu vermarkten.
Lernt man das in Geisenheim nicht?
Ja, vielleicht nicht so. Also es gibt ja seit ein paar Jahren auch dieses internationale Weinwirtschaft, wo das vielleicht auch ein bisschen mehr auf BWL und Vermarktung abzieht, das gab es aber zu meiner Zeit noch nicht.
Okay.
Ja, also das hat erst, glaube ich, angefangen, nachdem ich, also 2006 oder 2007 haben wir, glaube ich, damit angefangen. Ich habe 99 angefangen zu studieren in Heilbronn.
Okay.
Genau, und das hatte mich dann mehr gereizt, nach Heilbronn zu gehen. Und es war auch, glaube ich, eine gute Entscheidung, weil man da auch noch ein bisschen andere Sachen gelernt hat. Ich sag mal, die reine Produktion ist mit der Winzerlehre eigentlich ausreichend abgedeckt. Und das Mosel ist sowieso so speziell, also hängt auch viel von Erfahrungswerten zusammen, dass man auch mit den alten Winzern sich unterhält, weil was im Lehrbuch steht, das funktioniert dann nicht wirklich immer hier auf den besonderen Böden und es sind ja in jeder Kurve wieder ein bisschen anders.
Ja. Und im Rahmen dieses Studiums, das ist aber schon der Normalfall, dass man heutzutage, das war ja früher bei weitem nicht so, dass man heutzutage einfach auch mal ins Ausland geht, ne, und schaut. Ja,
genau, also das hatte mich damals auch so interessiert an dem Studiengang. Es gab zwei Möglichkeiten für zwei Praxissemester. Das erste hätte ich nicht machen müssen, weil ich ja schon eine Winzerlehre hatte, aber ich habe es dann freiwillig trotzdem gemacht und war dann 3 Monate in der Provence für die Weinlese. Danach 3 Monate beim Primaratskeller in der Weinhandlung als Praktikant.
Ja. Okay.
Das war auch super spannend.
Ja.
Und dann das zweite Praxissemester habe ich in Neuseeland gemacht. Da war ich also 7 Monate im großen Weingut als Assistent für Hawke's Bay, Sacred Hill.
Ja.
Ja.
Okay.
Da war ich also Assistent für Export und Marketing. Das war super, super spannend. Da habe ich dann natürlich auch richtig gut Englisch gelernt.
Ja, und die sind einfach auch super aufgestellt.
Ja, die sind auch locker und
die
das
sind
war
und
eine coole Arbeitseinstellung. Und das war eine ganz andere Herangehensweise, wie man das von hier kennt. Also das Weinmachen, das war dann nicht so spannend, aber also das Verkaufen, da konnten wir auf jeden Fall noch was dazulernen.
Mhm.
Und dann, wie gesagt, nach dem Studium bin ich dann noch nach Australien. Dann hatte ich dann meine Reise und Reiselehrjahre dann auch hinter mir. Dann habe ich gesagt, so, dann kannst du jetzt nach Hause gehen und loslegen und gucken dazu, machen, wie du dir das vorstellst.
Was hast du verändert, seitdem du hier losgelegt hast?
Also so die gravierendsten Veränderungen liegen wahrscheinlich in der Etikettierung. Wir haben, bis ich eingestiegen bin, fast nur an Privatkundschaft Wein verkauft. Also meine Mutter hat auch noch ein Gästehaus hier mit dabei für 20, also mit 20 Betten.
Mhm.
Also relativ groß. Darüber haben wir halt immer Kundschaft gehabt, die dann den Wein auch mitgenommen haben. Und ich wollte dann halt schon in Richtung Fachhandel und Export gehen. Und dazu brauchten wir halt ein ein anderes Gesicht für die Etiketten, dass sie auch auffallen im Regal, dass die rausstechen und dass sie auch vom Kunden wiedergefunden werden. Dann habe ich mit meinem besten Kumpel noch von der Schulzeit, hatte inzwischen seine eigene Designfirma, also so ein Kommunikationsdesign hat er studiert, also eine Werbeagentur gegründet. Und mit dem habe ich dann die Webseite komplett neu gemacht, neue Etiketten. Und bin dann auch 2007, glaube ich, zum ersten Mal dann auf die ProWein mit dem neuen Produkt auftritt. Okay. Und das war noch die Zeit, wo man als deutscher Winzer recht gut neue Kunden, da war gerade so der Boom losging, die wollen alle deutschen Wein haben. Und wenn man da ein bisschen pfiffig war, konnte man da ganz gut an neue Fachhandelskundschaft rankommen. Mhm. Genau, also das war dann die erste Zeit, wo ich dann mehr den Fokus auf den Fachhandel gesetzt habe. Und jetzt bin ich seit 2-3 Jahren mehr Richtung Export, weil da die Erlössituation noch interessanter ist. Weil im Fachhandel, die wollen halt ihre Margen haben und die Preise sind vergleichbar. Und mittlerweile die Rheinhessen und die Pfälzer, die können denen wesentlich höhere Margen bieten. Ja. Dann ist der Moselwinzer nicht mehr so interessant im Verkauf, außer für die, die halt wirklich Mosel-Fans sind. Denen ist das dann egal. Aber mit den Pfälzern und den Hessen können wir eigentlich da nicht mithalten hier im deutschen Markt, im Fachhandel. Und deshalb liegt für die Mosel halt einfach exportnah, weil die Mosel auch international eigentlich das Anbaugebiet mit dem besten Ruf ist in Deutschland.
Und überhaupt bekannt ist, ne? Viele andere sind gar nicht mal bekannt.
Genau.
Du warst du deswegen auch kürzlich in Madrid? Ich habe es irgendwie über Twitter mitbekommen.
Also ich war gar nicht selber dort.
So,
also
das
ist ein Freund von mir. Ich habe so einen Weincocktail erfunden.
Ja.
Und der macht da gerade so eine Roadshow. Der ist da 3 Wochen in Spanien.
Der ist von dir, dieser Mari?
Ja.
Ah, verstehe. Den hatten wir irgendwie kürzlich bei uns irgendwie mal zum Probieren in der Firma.
Ah ja.
Ja.
Hat er schon den Weg bis zu euch gefunden.
Ja,
ist
ja genau.
Schön.
Okay.
Genau. Ja, ich habe viele Projekte noch neben dem Weingut. Wir machen ja noch die Bergrettung mit dem klitzekleinen.
Ja, da wollte ich auch gleich mal drauf zu sprechen kommen. Ja. Also jetzt gibt es noch was Neues, das finde ich auch sehr schön. Es gibt ja die Moselochsen, ne?
Ach so, ja.
Die Moselochsen.
Genau.
Ja, um es nochmal kurz zu erklären, es gab einen Artikel in der FAZ vor einigen Wochen, ich denke es ist so 6 Wochen her oder so, länger ist das noch nicht her, oder 8 Wochen.
Ja, oder wahrscheinlich noch 5, 6.
Oder 5 Wochen, ein Bonner Journalist, der mit Sicherheit nicht das erste Mal an der Mosel war, ist ja nicht so weit entfernt von Bonn, aber er hat einen sehr pointierten Artikel über die Mosel und Teile seiner Bewohner geschrieben, über Weinbau und Tourismus. Und da konnte man jetzt als Moselaner ganz unterschiedlich drauf reagieren, nicht wahr?
Ja, also es war auf jeden Fall sehr polarisierend.
Ja.
Also er hat ja auch im Prinzip auch nur die extremen Pole beschrieben, also nur das, was das nobel und schick ist an der Mosel und das, was halt eine totale Katastrophe ist. Und ich denke, da haben sich halt viele, die in der Mitte sind und die auch gute Sachen machen, halt nicht erwähnt gefühlt. Ja. Und das war dann auch so ein bisschen pauschalisierend, denke ich, geschrieben und auch vielleicht ein bisschen elitär. Und das ist halt nicht gut angekommen bei den meisten Moselanern. Aber es ist ja schon toll, was da für tolle Initiativen jetzt daraus entstanden sind. Also ich zuerst mal gelesen habe, ich aber ja sicher, zum Teil stimmt das ja auch, was da
zum
steht.
Teil
das ist ja,
Sicherheit,
aber es ist, wird halt, wenn man das als Gesamtwerk ansieht, denke ich, ist es schade, dass so viel Fokus auf dem Negativen liegt und auch auf dem, dass es sich wünscht, dass noch mehr so Luxus-Tempel da sind, die aber hier überhaupt nicht existieren könnten, weil halt hier keine Infrastruktur dafür da ist. Also es war halt meiner Ansicht nach nicht tief genug recherchiert, also einfach nur ein paar Sachen gesehen und die beschrieben, aber auch nicht genau erklärt, warum das vielleicht so ist oder auch gar nicht weiter nachgefragt, warum manche Sachen so sind, wie sie sind.
Mhm.
Aber im Großen und Ganzen finde ich den Artikel im Nachhinein sehr positiv für die Mosel. Da ist jetzt schon extrem viele Initiativen entstanden und auch das Fest beim Markus Molitor letzte Woche war auch super. Und ich denke, da werden sich auch ganz gute Synergien noch ergeben, wie man zusammenarbeiten kann. Also der klitzekleine Ring, also wir und die Moselinge haben ja auch schon einen Schritt aufeinander zugemacht. Die hatten dieses Jahr auf der Tafelrunde 4 Moselinger eingeladen.
Ja.
Und da sind auch Planungen, dass die uns dann zu ihrer Rhythm und Wine Party, dass man da auch zusammen kommt, dass man halt ein bisschen mehr Krach noch machen kann, wenn man gebündelt
auch. Um es kurz zu sagen, es sind im Prinzip 2 unterschiedliche Interessensverbände, ne, von Winzern. Der klitzekleine Ring, das sind Winzer hier bei euch.
In Trabach.
Genau. Martin Mühlen ist zum Beispiel, glaube ich,
dabei. Genau, in Molzheimer, in Rhein, Vollenweider, Weißer Künstler.
Ja.
Genau. Das ist halt mehr so im Trabach rum. Die Moseldinger sind eigentlich an der ganzen Mosel entlang und die sind halt jung, also die sind unter 40 müssen die sein.
Ja.
Also während bei uns, wir haben da sehr heterogen, also wir haben da Hobbywinzer, die schon über 60 sind und aber auch Vollerwerbswinzer, die über 10 Hektar Bio machen, so wie der Thorsten und wir mittlerweile auch fast. Also wir haben jetzt auch auf Bio umgestellt und sind bei 9,5 Hektar im Moment. Also von daher kann man die sind die sehr unterschiedlich, aber im Prinzip das Ziel ist ja eigentlich gleich den Moselwein und den Steillagenriesling nach vorne zu bringen. Ne?
Hattet ihr den Mannwerk? Ich hatte das irgendwie.
Ja, die waren auch dabei.
Die waren auch dabei. Genau. Ne?
Ja, das war ja auch so ein schönes Projekt, was man dann noch ein bisschen.
Das verfolge ich auch, weil ein Freund von mir da mit dabei ist. Der war jetzt nicht beim glitzekleinen Ring, also bei der Einladung mit dabei, weil er irgendwie im Urlaub war. Aber das ist auch so ein.
Ja, und ich denke, das ist das, was wir in der Mosel machen müssen. Wir müssen noch mehr. Es sind so viele Kleine, die alleine nichts bewegen können und dass man die mit ins Boot nimmt und dass man zusammen Sachen auf die Beine stellt. Also, was ich jetzt auch toll finde, ist dieses Materne und Schmidt, die bei. Heimann Löwenstein, zwei junge Mädels haben da gearbeitet und letztes Jahr schon so zwei Weine nebenbei gemacht und die haben sich jetzt selbstständig gemacht dieses Jahr.
Ah, okay.
Machen halt, haben jetzt ein eigenes Weingut gegründet.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, also das ist auch wieder so was Spannendes, Witziges, was an der Mosel gerade passiert. Das sind auch zum Beispiel heiße Kandidaten als Gastwinzer zum Beispiel für nächstes Jahr bei uns dann noch mit dabei zu sein. Und die waren jetzt auch bei der Moselochsen-Geschichte schon.
Was war das jetzt genau?
Das ging eigentlich nur drum, also relativ kurzfristig, einfach mal so ein Gipfeltreffen der Moselwinzer zu organisieren, wo halt sich mit der Presse mal drüber ausgetauscht wird, was es sonst noch gibt an der Mosel, an guten Wein und auch sonstigen Tourismusinitiativen. Einfach nur mal nur, dass auch das ein bisschen breiter mal darüber diskutiert wird. Also nicht nur, was in dem Artikel steht, sondern dass man da vielleicht auch mal ins Gespräch kommt und zeigt, was eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren schon alles passiert ist an positiven Sachen. Ja.
Also es gab sozusagen die Reaktion von Gemeinderäten, Landrat und so weiter, die sich bei der FAZ beschwert haben und furchtbar erzürnt waren. Und es gibt diejenigen, die sagen, das ist das stimmt schon zu einem großen Teil, so wie ihr jetzt, aber es ist halt nicht alles und wir nehmen das zum Anlass einfach. Man
muss es halt sportlich sehen.
Drehen das mal, drehen das mal um und wir nehmen es als Initiative.
Weil es ist ja nicht so, dass er gelogen hat. Er hat halt nur einzelne Extreme dargestellt. Also die Reaktionen waren dann teilweise schon sehr überzogen, glaube ich, aber gut.
Ja, und er hat einen Begriff reingebracht, den, glaube ich, vorher an der Mosel kein Mensch kannte.
Ja, genau. Also,
also der Moselochse sozusagen als sturer Bock vom
Also das war seltsam. Also der hat so getan, als wäre das so ein landläufiger Begriff und den hat vorher noch kein Mensch gekannt. Ja. Aber das ist wohl so die Journalisten, man kann ja da auch ein bisschen was erfinden. Oder ich weiß nicht, wie er dazu gekommen ist. Weil ihm eigentlich, wenn man es, bis auf dass der Ochse nicht zeugungsfähig ist, ist er eigentlich ja sonst, hat er relativ viele positive Eigenschaften, die vielleicht auch zu den Moselanern passen würden, dass sie hart arbeiten können, zuverlässig sind. Also ich weiß gar nicht, wo denn dieser Vergleich. Also stur sind Ochsen nicht unbedingt, weiß ich nicht, das sind eher die Esel, die störrig Esel, sind.
Ja, aber Eselfetter.
Das sind ja wir hier in Kröf, wir sind die Kröferesel.
Ach so. Was haben wir denn im Glas?
Das ist ein Riesling von alten Rebstöcken, also im Schnitt so 40 Jahre alt. Haben wir ein Jubiläumsriesling gemacht, wir hatten letztes Jahr 1150 Jahrfeier hier auf dem Staffelterhof. Also deswegen auch das Etikett 862 ist das Jahr, wo das Weingut erstmals urkundlich erwähnt ist.
Ist das eigentlich damals als Weingut auch erwähnt worden?
Genau, also in der Schenkungsurkunde steht das Zitat noch über der Haustür in dem Mosaik.
Ja.
Also, ob du das gesehen
hast. Hab ich gesehen, ja.
Da heißt es Conferimus eis ob exigitatem vini. Das heißt so viel wie wir übertragen ihnen wegen des Mangels an Wein. Also es war eine Schenkung des Weines wegen an die Abtei Stavelot. Stavelot liegt in Belgien heute, in den Ardennen, da ist es viel zu kalt, um Wein anzubauen. Und dann wurde hier der Hof wirklich des Weines wegen an die Abtei geschenkt.
Aber dann gehört er doch definitiv mit zu den ältesten Höfen Deutschlands wahrscheinlich, oder?
Ja, wahrscheinlich sogar weltweit. Also wir sind im Moment auf einer Wikipedia-Liste auf Platz 6 der ältesten Unternehmen der Welt.
Okay. Aber es ist tatsächlich seitdem kontinuierlich Weinbau betrieben worden.
Ja.
Also genau. Ich habe gelesen, dass sozusagen der letzte Verwalter des Klostergutes ein Vorfahr von euch war.
Genau, also wir können 3 Generationen noch zurückverfolgen, die auch schon für das Kloster gearbeitet haben, also unsere Familie.
Ja. Das ist beeindruckend.
Ja, ist schon eine Ecke. Ja. Aber nutzt uns ja nichts, wir müssen ja trotzdem guten Wein selber noch machen.
Ja, klar. Ja. Das heißt, Grundmauern hiervon existieren auch noch aus
Hier sind teilweise sogar römische Fundamente noch im Haus. Also mein Vater, die haben, als sie das Nebengebäude gebaut haben in den 70er Jahren für meine Großeltern, haben die auch eine Menge römische Ziegel und so gefunden. Also hier in dem, da hat mein Papa die gesammelten römischen Fundstücke drin hinter der Glasscheibe. Also mein Papa vermutet, dass hier schon im 3., 4. Jahrhundert eine römische Villa war, wo auch Wein gemacht wurde.
Okay.
Das sind halt, haben halt nur keine schriftlichen Beweise dafür.
Ja. Und auch keine jetzt Traubenkernreste oder sowas gefunden.
Ja.
Das ist ein ganz schönes Erbe. Lässt sich das vermarkten? Also sprechen euch die Leute oft drauf an?
Nee, also bis jetzt noch nicht. Also wir haben das in der Vergangenheit auch gar nicht so extrem kommuniziert. Ich war da auch immer sehr vorsichtig, weil ich habe jede Menge Weingüter im Internet gesehen, die sich als ältestes Weingut ausgegeben haben, die halt nicht so alt waren wie wir. Mhm. Da haben sie gesagt, bei uns gibt es dann bestimmt auch welche, die noch älter sind. Und jetzt aber zum 1150-jährigen Jubiläum haben wir halt mal dann ein bisschen intensiver nachgeguckt. Da haben wir auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und also so wie es aussieht, sind wir in Deutschland die Ältesten. Also ich glaube, Schloss Vollraths, die haben irgendeine Urkunde von 854.
Ja,
aber
sowas.
Da ist, glaube ich, der Wein nicht explizit erwähnt.
Ja. Ja.
Ja.
Okay. Aber du sagtest gerade, ihr habt auf Bio umgestellt. Das heißt, ihr habt schon einiges getan, seitdem du den Laden übernommen hast.
Genau, also wir haben seit 2003, wo ich dann noch gesagt habe, ich komme nach dem Studium zurück, haben wir bestimmt 4 Hektar Steillagen dazu genommen. Also weil hier wurde ja vieles
gerettet.
vieles aufgegeben bzw. dann verkauft von den alten Winzern. Und dann entsprechend auch so gekauft, dass wir größere Flächen am Stück haben. Also schon mit Hintergedanken, dass wir irgendwann auf Öko umstellen wollen. Da muss man ja gucken, dass die Parzellengrößen auch entsprechend sind, dass das auch gut funktioniert, weil ja immer noch mit Hubschrauber gespritzt wird im Steilhang.
Und, das heißt, für euch kommt dann ein eigener Hubschrauber? Oder,
Also das haben wir letztes Jahr probiert. Das war aber ein ziemliches Desaster, weil der Hubschrauber sehr niedrige Flüssigkeitsmengen spritzt, also der fährt höhere Konzentrationen, aber gerade bei Bio braucht man, weil es nur Kontaktmittel sind, viel Flüssigkeit, viel Wasser und das geht mit dem Hubschrauber nicht.
Das heißt, ihr müsst da mit Schläuchen rein?
Ja, mit Schlauch oder hier in Gröf haben wir ja Gott sei Dank alles flurbereinigt, da können wir mit so kleinen Raupenfahrzeugen auch fahren.
Ah, okay.
Ja, das ist dann schon eine ganz gute Erleichterung. Weil
der Aufwand ist schon ein anderer, ne?
Ja.
Da muss man sich keine Illusionen machen. Also wenn man den Schritt geht, dann heißt das schon einiges auch an Mehrarbeit. Hast du einen Überblick darüber, wie viel Zeit ihr so pro Hektar im Weinberg verbringt?
Puh, also das ist unterschiedlich. Ich schätze mal, so im Steilhang sind es im Schnitt. Also hier in Kröf haben wir jetzt auch alles auf Drahtrahmen umgestellt, also kein Einzelfahl mehr.
Mhm.
Das spart nochmal einen Haufen Zeit im Sommer ein. Also ich denke, wir liegen so zwischen 800-900 Stunden auf einem Hektar. Jetzt hier in Gröf im Steilhang, also im Flachen sind es vielleicht so 400-500. Das ist ungefähr ein Drittel ist Flachlage und 2/3 Steillagen mittlerweile.
Was baut ihr in der Flachlage an?
Müller-Thurgau, dann haben wir ein bisschen Frühburgunder, Spätburgunder und Regent haben wir noch in Piesbord beim Haus von meiner Oma rundherum stehen.
Okay.
Und und wir haben ein paar Flach Riesling, also auch für zu Basis Literwein.
Mhm.
Genau.
Ja. Und Land in den Steillagen steht.
Fast nur Riesling. Ja, wir haben eine kleine Parzelle mit Spätburgunder und eine mit Sauvignon Blanc.
Echt?
Ja, da habe ich jetzt die ersten 450 Liter geerntet.
Okay. Also neu angebaut?
Ja, den haben wir schon 2010, glaube ich, gepflanzt. Aber der hat die letzten 3 Jahre, der hat 2011 schlimmen Hagel gekriegt, letztes Jahr erfroren, dieses Jahr wieder schlimm reingehagelt. Also der kämpft sehr hart, dass er endlich mal einen vernünftigen Ertrag bringt. Mhm. Ich hoffe mal nächstes Jahr vielleicht, dass dann auch. Also wir sind 3000 Quadratmeter, also normalerweise kann man da schon mit 2000 Liter, 2500 Liter normalerweise rechnen. Also Sauvignon Blanc eigentlich werden eher größere Mengen. Mhm. Ich habe den extra da schon auf so einen kargen Boden gestellt, wo viel Wind auch geht, dass ja erstens die nicht so groß werden, die quetschen sich gerne ab, die Beeren, dass die halt gesund bleiben und durch den Wind ist es nochmal, dann trocknet es auch schneller ab. Ja. Ich denke, die Lage ist interessant für den Sauvignon, weil es eigentlich so ein bisschen ihn bremst in seiner Wüchsigkeit und auch in der Tendenz, dass die Trauben faul werden relativ schnell. Und von der Aromatik, also was wir jetzt geerntet haben, das ist schon sehr vielversprechend. Ja. Also ich bin Ziel dann auch mehr so auf die traditionelle Richtung. Ich will den auch in alten Barriques ausbauen. Also ich will nicht diesen klassischen grünen Stil, diesen super
typischen.
Also der hat jetzt gerade auch anfängt jetzt auch an zu knistern. Also der wird auch spontan vergoren
im
kleinen Holzfass.
Ja, ja, ja. Also, hast du da Vorbilder?
Für Sauvignon Blanc? Hm? Also jetzt nicht direkt. Also ich habe damals bei Sacred Hill, die haben so einen Sauvage, hieß der, gemacht. Also es war auch im Holzfass. Mhm. Und das fand ich spannend vom Stil. Oder auch Te Coco von Cloudy Bay.
Kennst du Lockpoint zufälligerweise in Neuseeland?
Nee, den kenne ich nicht.
Ja, das ist auch ein ganz spannendes Weingut. Ja, also ich mag Sauvignon Blanc auch ausgesprochen gerne aus Holz, muss ich sagen. Er kriegt einfach eine völlig andere Struktur.
Ja, also dieses grüne, grasige ist dann immer schwierig, finde ich.
Ja, ich finde, der kann sehr lecker sein, wenn er irgendwie auch frisch, wenn er halt nicht diese extremen Aromen da mit drin hat. Ne? Ja. Man kann das ja auch anders ausbauen.
Ja, man kann halt auch schön frisch, fruchtig. Man kann
es frisch, fruchtig machen.
Unkompliziert machen, aber sind die anstrengend, die Weine. Nach einer Weile ist man die dann leid. Also in Neuseeland ging mir dann auch irgendwie so, am Anfang warst du total begeistert, boah, wie viel Aroma da ist in der Nase und so. Aber irgendwie wird es auf die Dauer dann schnell langweilig. Und da habe ich dann auch immer geguckt, wo gibt es da spannende Sachen, die ein bisschen mehr Struktur haben. Also ich fand auch Isabel Estate immer klasse. In Marlborough, da hat eine chilenische Freundin von mir den Wein ausgebaut. Mhm. Und die hat den auch immer so ein bisschen eher so französisch mit BSA teilweise und ein bisschen mehr Schmalz drin. Also.
Mhm. Ja, dann kann der schon schön werden, das finde ich auch. Ja, interessant. Das ist spannend.
Ja, das sind irgendwie so Sachen, die man noch nebenbei, wenn man nur Riesling macht, wird es auch langweilig. Vor allem, wenn man schon ein bisschen im Ausland unterwegs war, dann will man ja auch mal gucken, was sonst noch geht.
Ja. Und der Verkauf ins Ausland, wie funktioniert das? Klappt das gut?
Ja, es läuft also immer besser. Also ich habe am Anfang ist es natürlich erstmal schwer, da irgendwie in die Märkte reinzukommen. USA war so der erste gute Kontakt auf der Messe 2008. Da war nur kurz danach der Immobilienblase. Ja. Dann ist erst mal 2,5 Jahre nichts gelaufen. Also wir hatten eigentlich schon gesagt, wir wollen jetzt zusammenarbeiten. Dann haben die das erstmal nach hinten gestellt. Aber jetzt mittlerweile, dann haben die sich 2011 haben die sich dann wieder gemeldet und haben dann mittlerweile auch schon so ein Volumen, dass sie 4-5 Paletten im Jahr machen nach Florida. Jetzt habe ich seit letztem Jahr auch New York noch dazu, da gehen so 2 Paletten pro Jahr im Moment. Eventuell kommt Boston nächstes Jahr noch dazu, da war ich jetzt drüben und habe einen ganz guten Kontakt gemacht. Kanada ist dies Jahr dazugekommen über einen Bekannten, der da Apfeleiswein macht.
Okay.
Und der hat einfach mal ein paar Probeflaschen seinem Agenten mitgeholt und hat es dann beim Monopol in Quebec vorgestellt. Die haben dann eine kleine Bestellung gemacht. Über eine Freundin bin ich in die Schweiz jetzt, habe ich einen Importeur dieses Jahr neu gekriegt. Und also ich denke, da ist auf jeden Fall noch Potenzial drin. Ich bin im Moment dabei, mich sehr Richtung Social Media und die Sachen fit zu machen. Ich war da jetzt auch auf dieser European Wine Bloggers Conference letztes Jahr in der Türkei, in Izmir.
Ach, da warst du auch.
Tage.
Ah, okay.
Genau.
Da wäre ich auch gerne hin, aber hatte ich keine Zeit.
Hab ja. Nicht geschafft. Also es war ein super Event und vor allen Dingen, da kriegst du nochmal ganz andere Ideen, wie du dich präsentieren kannst und als Wein gut nach vorne bringen kannst, ohne viel Geld in die Hand nehmen zu müssen. Und vor allen Dingen lernst du da super nette Leute kennen, die auch was für dich tun können und auch wollen, weil die, wenn die sehen, was du, dass du dich anstrengst und was Cooles machst, dann schreiben die auch gerne mal was darüber oder empfehlen dich einfach weiter. Und das macht echt Spaß, da sich in dieser Community so ein bisschen zu bewegen. Also ich will, wenn es geht, auch dieses Jahr zumindest 2 Tage runterfliegen. Das ist ja jetzt schon Ende Oktober in Rioja. Mhm. Das ist natürlich für uns ein bisschen ungünstig. wo waren wir stehen geblieben?
Weinblogger-Konferenz.
Ja, genau. Und also ich habe zumindest meinen Flug gebucht. Das ist jetzt, ich glaube, 23. bis 25. oder so.
Ja, irgendwie so.
Ja. Und mal gucken, ob ich hier abkömmlich bin. Ich habe ein ganz gutes Team dieses Jahr, vor allen Dingen ein Pärchen aus England. Die haben auch ein cooles Projekt, das nennt sich Wines of Momentary Destination. Das heißt, die machen jedes Jahr woanders Wein und verkaufen das unter eigenem Label.
Ja.
Die waren letztes Jahr in Südfrankreich, haben dann Syrah gemacht.
Aha.
Und dieses Jahr machen sie halt hier Riesling an der Mosel. Also die werden dann im Prinzip von mir mit Trauben bezahlt für ihre Arbeit und daraus bauen sie dann ihren eigenen Wein.
Die arbeiten für dich, werden Trauben bezahlt
und machen einen eigenen Wein.
Bei dir auch dann?
Bei mir, genau, bei mir im Keller.
Das ist ja cool, da habe ich noch gar nicht von gehört.
Ja, also ich kann dir gerne den Link mal schicken, das ist auch ein witziges Projekt.
Ja, gerne. Ja, spannend.
Und die helfen dann im Prinzip auch wieder bei der Bergrettung dann im Prinzip mit.
Bergrettung ist ja auch so eine Initiative vom klitzekleinen Ring, wenn ich mich nicht irre.
Ja, genau.
Und zeigt sozusagen das Dilemma, was ihr hier an der Mosel habt, nämlich, dass ihr eigentlich exzellente Weinbergslagen habt, die aber sehr schwer, also aufwendig zu bewirtschaften sind. Und letztlich ihr das Problem habt, dass ihr für diesen Aufwand nicht den entsprechenden Preis pro Flasche bekommt. Ne?
Und, genau, und das war halt so ein Marketing Initiative, um das halt doch hinzukriegen, dass man halt, wenn man ein gutes Produkt auch mit einem guten Auftritt hat, dass man das auch hochpreisig vermarkten kann. Und das läuft mittlerweile ganz gut an jetzt. Also es hat zwar lange gedauert, weil bei uns auch keiner Zeit hat, sich da voll dahinter zu klemmen in die Vermarktung. Wir haben auch kein Geld gehabt. Wir haben immer darüber gedacht, wir müssen eigentlich jemanden einstellen, der sich darum kümmert. Aber das ist auch extrem schwierig, jemanden zu finden, wenn man dem kein festes Gehalt, Monatsgehalt bezahlen kann.
Ja.
Und jetzt sind wir halt einfach darüber, dass wir mittlerweile auch so international ein bisschen bekannter werden. Hatten wir letztes Jahr in Norwegen schon mal eine Palette hingeschickt. Das lief über eine Konzertveranstaltung, die wir hatten. Da war dann der Importeur von dem Melsheimer Thorsten war hier. Und die waren so begeistert hier von unserer Rock'n'Roll-Party. Und dann haben sie direkt Wein geordert von der Bergrettung. Mhm. Und jetzt über eine andere Freundin aus England sind wir jetzt an Oddbins rangekommen in London. Die haben auch eine Palette Bergrettung dieses Jahr gekriegt. Und die wollen auch langfristig was mit uns machen. Und da haben wir letztens auch ein schönes Video gedreht, weil die ermöglichen uns wahrscheinlich, unseren Weinbergsfläche auszuweiten. Wir wollen jetzt ja mit noch ein Stück dazu pachten oder kaufen und das wieder rekultivieren nächstes Jahr. Dadurch, dass wir halt jetzt da auch ein bisschen mehr Menge brauchen, können wir da jetzt auch noch ein bisschen mehr Fläche retten oder sogar wiederherstellen.
Ja.
Da sind auch jetzt schon Ideen so im Raum, das Ganze als eine Genossenschaft zu organisieren, dann langfristig, wenn man dann auch schneller größere Mengen machen könnte, also wo dann auch andere Winzer theoretisch Trauben
liefern können,
wenn die Qualitätsparameter stimmen und halt auch richtige Steillagen sind, genau.
Ja.
Weil wir wollen das ja nicht nur für uns sehen, also es geht ja eigentlich wirklich um die gesamte Mosel. Wir sind ja nicht so, sagen, oh, nee, das ist jetzt unseres, aber die anderen machen ja auch alle Bergrettung, die noch in den Steillagen gehen.
In den Steillagen arbeiten.
Es ist ja nicht so, dass wir die einzigen sind, die das machen.
Ja.
Wir haben halt nur ein Etikett gemacht, wo das draufsteht.
Ja, und das finde ich toll, weil es halt einfach wirklich darauf hinweist auch. Ne?
Ja.
Ich meine, wem ist das schon bewusst, dass es diese Probleme einfach gibt in dem Bereich.
Ja, und ich denke, gerade in der heutigen Zeit sieht man ja, dass hochwertige, besondere Sachen auch wertgeschätzt werden und die Leute auch bereit sind, dafür mehr Geld auszugeben. Und da hat die Mosel dann, denke ich, auch wieder eine Chance. Die ganzen Geisenheimer sagen halt immer, rationalisieren, billiger produzieren. Mhm. Aber das geht hier einfach nicht. Dafür haben wir einfach... Und hier hat man halt einfach was Einmaliges, was es sonst wo nicht gibt. Und das kostet dann halt einfach mehr, wenn die Qualität stimmt. Und ja, das funktioniert auch.
Das funktioniert auch, das denke ich auch. Und im internationalen Vergleich ist es ja dann...
Und es ist immer noch günstig. Immer noch nicht, wenn man sieht, was Burgunder Weißweine kosten, dann ist ja ein riesiger Spott billig.
Ja, eben.
Und qualitativ nicht unbedingt schlechter.
Nee, das denke ich auch. Also da muss man sich ja nicht mehr schon länger nicht mehr verstecken. Also. Und selbst wenn man sozusagen die Einfuhrzölle noch zahlt und so eine Flasche in den USA natürlich deutlich teurer ist, auch da im Vergleich zu dem, was die im heimischen Markt haben.
Eben auch die kalifornischen, weil Chardonnay ist für ein Geld kosten teilweise eben. Und die kannst du nicht trinken. Ja. Also nicht alle, aber das ist schon einiges. Das ist, dann
ist für unsere Zungen zumindest teilweise sehr ungewöhnlich.
Ja, lange war ja, mittlerweile geht er doch, glaube ich, auch zurück, aber vor 10 Jahren noch, dann war ja Qualität war Holzgeschmack am Erika. Absolut grausam, ey.
Ja, ich glaube, das geht auch da zurück.
Ja.
Ich glaube, es geht insgesamt zurück gerade. Mhm. Wenn man so die letzten Bordeaux-Jahrgänge probiert, dann kann man das da auch, finde ich, deutlich feststellen, dass das so von diesem massiven Packerismus irgendwie doch wieder zurückgeht auf ein erträgliches Niveau. Mhm.
Ist auch wichtig. Ich denke, das ist ja, man will ja eigentlich die Trauben schmecken und nicht irgendwelche Zusätze.
Ja.
Sicher ist das klasse, wenn dann eine schöne Holzstruktur oder so ein bisschen was ein Touch drin ist, ne? Weil das wird so Aroma unterstützt und auch die Lagerfähigkeit. Aber ich denke, im Vordergrund sollte immer noch die Traube sein, dass man die schmecken kann.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, wir haben hier unserem Riesling da ja sowieso nicht viel Probleme. Bei uns gibt es zwar auch Holzfässer, aber das sind dann ja die alten Puder, die geben ja nicht viel Geschmack ab.
Wie ist eigentlich die Begrifflichkeit hier an der Mosel? Ist das klassische Holzfass der Fuder?
Ja, Fuder. Ja. Mhm. Wenn jemand sagt, das ist im Holz ausgebaut, dann ist es immer ein Fuder.
Normalerweise der Fuder.
1000 Liter Fuder.
Genau. Ja, anderswo sind es dann Stückfässer oder Doppelstückfässer.
Genau. Mhm.
Ihr habt eine ganze Menge Weine im Angebot, ganze Palette. Wie viel sind das so?
Ja, also ich schätze mal, im Moment haben wir bestimmt 35 verschiedene Weine auf der Liste drauf. Kernsortiment sind so ungefähr 15 bis 20 Sorten. Von den süßen Weinen gibt es dann auch verschiedene Jahrgänge noch. Also ist auch ganz interessant, mal zu sagen, wie die Weine reifen können. Ich habe also noch eine 2004er Spätlese zum Beispiel im Verkauf oder eine 2,5er Auslese. Teilweise sind das Weine, die ich auch bewusst erst spät in den Verkauf bringe, weil ich denke, die haben ein gutes Lagerungspotenzial.
Das ist so ein bisschen wie bei Martin Müll, ne? Der bringt ja auch immer...
Ja, oder bei dem ist es noch ein bisschen extremer.
Es ist noch ein bisschen extremer, ja.
Genau. Wenn jemand sich für Mosel interessiert, ist es ja auch schön, wenn er mal sowas probieren kann und auch noch kaufen kann.
Ja. Absolut. Und das ist dann auch wieder wirklich unglaublich, für welches Geld man dann eine gereifte Qualität ins Glas bekommt. Ne? Das ist ja fast nirgendwo sonst.
Ja.
Ja. Aber das zeigt eigentlich auch, dass der Staffelter Hof so ein klassischer Betrieb eigentlich ist, ne? Mit viel, also vergleichsweise vielen Rebsorten, wahrscheinlich auch vergleichsweise viel Abrufverkauf noch und alte Kundschaft, die...
Ja, im Prinzip ist es immer noch, würde ich sagen, fast 3/4 Privatkunden. Mhm. Haben auch viele Privatkunden mittlerweile in Belgien, in Holland, in Schweden, die hier auch Urlaub machen. Also durch Ryanair zum Beispiel kommen extrem viele Schweden und auch Norweger. Die Norweger können halt nicht so viel Wein kaufen, aber die Schweden, die können ja auch immer ordentlich was mitnehmen.
Dürfen die Norweger gar nichts mit nach Hause nehmen?
Mhm. Das ist ja nicht EU, die dürfen da nur 3 oder 4 Flaschen.
Stimmt. Klar, die sind ja nicht mal EU, das liegt gar nicht sozusagen in restriktiven Alkoholbeschränkungen. Ja. Das haben die Schweden ja auch.
Ja.
Stimmt, die sind nicht mal EU.
Ja. Die Schweden dürfen ja 90 Liter pro Nase mitnehmen.
Ja. Also. Da kommt man schon ein bisschen weiter mit.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist,
ja, aber die Skandinavier, die haben schon deutschen Wein auch nachhaltig entdeckt. Ne?
Das, ja, die Dänen auch. Also die trinken auch viel.
Ja. Ja. Ja.
Die trinken mehr Wein als die Deutschen, die Dänen. Also pro Kopf.
Ja. Ja, man findet die einfach auf den entsprechenden Restaurantkarten. Ne? Hm.
Ja. Ja, ich glaube, der Rudi ist auch bei Noma drauf, glaube ich. Ja,
genau, der Drossen ist bei Noma drauf und der ist auch im Fähwicken, was im Moment so das total angesagte Restaurant irgendwo in the middle of nowhere ist in Schweden. Ne? Ja. Ich würde da ja auch gerne mal hin, aber ich muss irgendwann mal jemanden auftreiben, der mich da mit einer Cessna hinfliegt, glaube ich. Anders geht das kaum.
Ja, der Rudi hatte den Luxus, der ist halt sehr klein und der bleibt sich da treu, dass er nur so viel macht, wie er mit seiner Frau alleine hinkriegt. Ja. Und er hat halt die Nachfrage entsprechend so, dass er sich die Kunden fast schon aussuchen kann. Das ist natürlich auch keine schlechte Situation.
Das stimmt. Ja. Ja. Das ist ein ganz anderes Modell letztlich.
Und er ist auch halt bewundernswert.
Ja, ist schon bewundernswert. Ja. Ja. Hat aber hat immer zwei Seiten, ja. Wenn der mal einen totalen Ernteausfall hätte, dann
ist auch
mal deutlich problematischer. Ja. Ne? Aber ihr wart jetzt nicht mit dem besten Wetter gesegnet in den letzten Jahren. Ne?
Das war schon, also wir hatten, also bei uns ist es jetzt auch schon, also Gott sei Dank gibt es dieses Jahr ordentlich mal wieder was im Keller. Ja. Weil letztes Jahr haben wir 60% Ausfall gehabt. Mhm. 2011 gab es ja diesen Hagel, 4 Wochen vor der Lese. Das war Gott sei Dank ein großer Jahrgang. Da hatten wir dann von der großen Menge aber auch ein Drittel eingebüßt. Und 2010 war sowieso ein ganz kleiner Jahrgang nur und der Hälfte vom normalen Ertrag. Also das ging schon jetzt an die Substanz. Also die Reserven waren schon aufgebraucht. Ja, aber jetzt 2013, glaube ich, wird ganz gut werden. Es wird vielleicht noch ein bisschen mehr Aufwand. Langsam fängt es an zu faulen im Weinberg. Aber im Großen und Ganzen wird das, glaube ich, ein schöner Jahrgang. Ein bisschen mehr klassischer Moseljahrgang. Ein bisschen leichter vom Alkohol. Aber von der Aromatik sind die Rieslinge schon richtig toll. Also ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, was die Qualitäten angeht von diesem Jahr lang.
Und was ich gesehen habe, ist, dass ihr auch noch eine größere Brennabteilung habt.
Ja, genau. Mein Papa, der ist leidenschaftlicher Schnapsbrenner. Also wir verarbeiten natürlich hier Tresta und Hefe, was bei uns selbst anfällt und dann noch Obst. Wir haben eigene Streuobstwiesen mit Weinbergspfirsich, Quitten. Mhm. Und dann kaufen wir auch hier aus der Eifel Zwetschgen, Mirabellen noch zu und Williamsbirnen kriegen wir auch aus, ich glaube, die kommen aus Luxemburg. Da machen wir dann auch noch Obstbrände davon. Mein Papa macht dann noch selbst kreierte Liköre. Also der Weinbergspfirsichlikör ist ja hier ganz angesagt, eine Mosel oft kriegt man, aber dann so eher so fieses Zeug, was mit Aroma und so gemacht wird. Ja. Unsere ist halt eher
süß und mit Aroma.
Unsere ist halt nur aus Früchten und Pfirsichschnaps gemacht. Also das wird dann im Prinzip so ein bisschen gemacht wie Port. Also die Pfirsiche werden angegoren und dann mit Pfirsichbrand gestoppt. Ja, und dann das abgepresst.
Das ist schon so die hochwertige Art, um Likör zu machen. Ne?
Ja, genau. Und dann haben wir Quittenlikör noch und er macht dann noch so ein Kräuterlikör aus 30 verschiedenen Kräutern aus der, aus der Gegend, die er dann ansetzt. Mhm. Und das ist immer so die Medizin so zur Verdauung oder wenn man krank ist.
Ist das dann so ein dunkler Likör, wie ein Averna oder sowas? Oder?
Nee, das ist so Goldfarben. So.
Goldfarben. Mhm.
Aber 40% schon kräftig.
Das ist schon ordentlich, ja. Und wo soll es hingehen? Also wo siehst du dich irgendwie in 5 Jahren oder so?
Und ja, bei uns ist ja jetzt wird's spannend, weil mein Papa nächstes Jahr in Rente, also zumindest auf dem Papier, in Rente geht. Das heißt, ich werde dann auch seine Anteile noch übernehmen von der GbR. Und dann muss ich auch langsam mich gucken, wie funktioniert das von der Arbeitsleistung. Also wenn meine Eltern mal ein bisschen langsamer machen wollen. Ich bin jetzt gerade am gucken, wen ich da einstellen kann. Mhm. Dann, oder vielleicht sogar jemand finde, der mit einsteigen will. Weil es schon viel Aufwand ist. Wir machen viel Veranstaltungen. Siehst du hier an die Scheune. Haben wir auch größere Events, die wir machen. Und ja, da muss man mal schauen. Also ich denke, von der Fläche will ich eigentlich im Moment nicht viel größer werden, weil jetzt gerade so die Größe ist, wo man das noch hinkriegt, ohne viel Personal außerhalb Saisonarbeitskräften. Ja, ja. Aber man weiß es nie genau, wenn jetzt auf einmal der Verkauf läuft wie verrückt zu einem guten Preis, dann mache ich lieber, also gerade beim Öko-Bereich machst du ja dann schon lieber die Produktion auch selber. Mhm. Dann kann es auch sein, dass es noch mehr wird. Also wir haben jetzt auch ein Projekt, also Bergrettung 2.0 nenne ich das. Da habe ich jetzt schon zwei Projekte laufen, wo halt Leute sich einen Weinberg kaufen und ich mache für die Bewirtschaftung und baue den Wein aus. Und die kriegen dann.
Ja, das ist natürlich auch noch eine gute Idee.
Und die
Idee.
Kriegen dann ihr eigenes Label. Ja. Und also das eine sind halt so Weinfreaks, die trinken die Hälfte selber und den Rest verkaufen sie noch an Freunde, Bekannte. Und das andere ist halt ein Weinladen, der halt seinen eigenen Weinberg hat und dann sagen kann: Hier, das ist aus unserem Weinberg, da erhalten wir Steillage an der Mosel. Und das hat Potenzial. Also da war jetzt auch aus Norwegen jemand, der sich dafür interessiert hat, der
das kann ich mir gut vorstellen. Das würde mich ja auch interessieren. Was kostet so ein Weinberg heutzutage?
Also so eine alte Anlage, also eine gute alte Anlage kostet so 4-5 Euro den Quadratmeter. Da muss man dann eventuell, damit es sich besser bewirtschaften lässt, noch ein bisschen noch mal 2-3 Euro in die Hand nehmen, dass man da Drahtanlage ziehen kann und so. Mhm. Und neu, also was rekultivieren, da ist das Land ein bisschen billiger, aber dafür kostet halt dann das Pflanzen und Aufziehen. Die ersten 3 Jahre hat man ja auch noch keinen Ertrag, dann kann man so mit einem 10er pro Quadratmeter rechnen. Also ich sag mal, ich sage immer so 1000 Quadratmeter ist eine gute Fläche für einen kleinen Projektweinberg, da kriegst du so 600 Flaschen ungefähr raus. Ja. Und dann hast du da, der kostet dich dann bei einer Rekultivierung 10.000 Euro. Und dann hast du nochmal bei Öko-Bewirtschaftung 3.500 Euro im Jahr für Bewirtschaftungskosten. Und dann kommen noch die Flaschen und Korken dazu. Dann hast du ungefähr einen Schnitt von, sagen wir mal, 6,50 Euro, 7 Euro netto kostet dich dann die Flasche Wein. Aber das ist dann auch wirklich Top-Qualität aus einer guten Steillage.
Und dann könnte man im Zweifelsfall auch mit dir in den Keller gehen und sagen, ja, ich möchte mal das oder das ausprobieren.
Ja, klar. Genau, also auch die zwei Jungs da, die kommen auch ab und zu im Weinberg mithelfen. Die wollen halt sehen, wie die Arbeit funktioniert. Die sind immer bei der Lese mit dabei. Also das ist dann alles mit drin, das ist alles möglich. Schön. Das macht auch Spaß dann mit den Leuten, wie die so begeistert sind mit ihrem eigenen
Stück Land. Ja, klar, das ist eine ganz andere Geschichte, die man da erzählen kann.
Und das Schöne ist halt, da ist halt kein Vermarktungsrisiko und kein Ertragsrisiko bei mir. Ja. Und da kann man ja gut noch mehr Fläche machen. Das Problem ist ja immer, die Fläche neben mir ist jetzt wieder, da wachsen schon Hecken, da macht keiner mehr was. Ja, machst du das jetzt noch oder nicht? Dann musst du erstmal viel Geld in die Hand nehmen. Du weißt gar nicht, ob du das verkaufen kannst hinterher. Und so über diese Projekte ist man dann, macht man noch jemanden glücklich und man muss sich keine Sorgen machen, dass der Wein verkauft wird.
Also ist das so, dass diese brachliegenden Flächen letztlich auch ein Risiko sind, was so Pilzkrankheiten und so weiter, Fäulnis und so weiter angeht, dass es dann auch über...
Also das sind schon, wo Krankheiten übertragen, auch für Reblaus ist es problematisch. Die ist jetzt teilweise, tritt die wieder vermehrt auf auch. Also gerade, weil es so viele Trieschen, Brachparzellen gibt zwischendrin.
Okay. Und die auch wurzelecht sind wahrscheinlich.
Ja, genau. Und Wildschweine verstecken sich halt auch da drin. Die müssen dann nicht mehr vom Wald kommen, sondern die übernachten direkt und dann können die direkt zum Frühstücken 3 Meter weiterlaufen und dann fressen sie einem die Trauben weg.
Und das war, glaube ich, im Mannwerk letztes Jahr auch so ein großes Problem mit den Wildschweinen.
Also es gibt schon diverse Probleme. Eigentlich müssen diese Lagen geräumt werden und einmal im Jahr auch gemäht, aber das sind ja oft Betriebe, wo die Leute zu alt sind und aufgegeben haben. Mhm. Die Kinder wohnen vielleicht 400 Kilometer weit weg. Mhm. Dann ist ja klar, dass da keiner mehr sich drum die Fläche kümmert. Dann wuchert alles dann wild.
Ja, normalerweise müsste es in irgendeiner Form eine Verpflichtung geben, die Dinge entweder quasi zu roden oder
abzugeben.
Eben zu erhalten.
Ja. Da ist ja noch ein Problem. Da sind ja sogar teilweise Flächen, die du dann würdest die dann kaufen, dann bietest du sogar eigentlich noch einen sehr guten Preis, weil du weißt, die Leute haben da früher mehr dafür bezahlt und es war mal mehr wert. Aber das wird heute teilweise dieses Brachland nur mit 1 Euro oder so gehandelt. Mhm. Und ich habe dann teilweise 2,50 Euro geboten und dann war das den Leuten immer noch nicht genug und die hatten dann Angst, ich könnte damit dann im Teufel seinen Profit machen, wenn sie mir ihr 800 Quadratmeter Weinberg verkaufen. Mhm. Das ist manchmal komisch. Also oft sind die kooperativ, aber man hat auch manchmal die, die Stinkstiefel dazwischen, wo dann schwieriges Erwachsenen dann schon 10 Meter hohe Bäume neben mir, wo dann die Vögel drin sitzen, die meine Trauben wegfressen. Mhm. Aber der Typ will dann...
Also achten. Doch Moselochsen.
Ja, teilweise sind die Leute schon ein bisschen... Also wie gesagt, in dem Artikel stand ja, da war nicht viel gelogen, außer dass der Moselochse, ja, den es nicht gab.
Ich bin ja froh, dass ich hier noch vorbeigekommen bin.
Ja, ich fand das auch klasse, so spontan, dass das auch geklappt hat.
Apropos spontan, arbeitest du mit Spontanvergärung auch? Oder,
ja. Ja, also wir machen viel mit Reinzuchthefe, also zumindest bisher. Jetzt, wo ich Bio bin, gehe ich natürlich noch mehr auf.
Bist du mit einem Verband angeschlossen?
Ich bin jetzt seit ein paar Wochen Ecowien.
Ja, also nicht mehr in Umstellung, sondern...
Jetzt noch in Umstellung? Doch,
ah, du bist jetzt
jetzt der letzte Umstellungsjahr.
Im letzten Jahr kannst du dich dann...
Ja. Ich könnte schon vorher. Also sobald du ökologisch wirtschaftest, da kannst du Ecowien-Mitglied werden. Nur dieses EU-Bio-Siegel, das geht nur, wenn es komplett... Jahr, ne? Das geht erst nächstes Jahr.
Ja, okay. Genau. Man kann irgendwann draufschreiben in der Umstellung?
Genau, also das geht dann schon im Prinzip mit dem zweiten Jahrgang.
Okay.
Ja, und jetzt wäre es 2013, ist der dritte Umstellungsjahrgang, weil ich letztes Jahr so viel zukaufen musste. Ich habe ja so wenig geerntet, da habe ich gesagt, dann machst du das erst ein Jahr später, das ist ja Quatsch. Mhm. Dann habe ich überhaupt nichts drauf geschrieben von Umstellung oder irgendwas. Und jetzt habe ich aber gesagt, komm, gehst du schon mal bei Ecowien rein, dann kannst du das auch schon mal den Kunden da noch ein Stück verklickern, dass es jetzt bald Bio-Wein gibt.
Das war ja früher so, dass Bio-Wein im Grunde genommen ja ein Wein aus Trauben, aus biologischer Herstellung ist. Also im Prinzip ging es ja nur um den Weinberg. Mhm. Das hat sich ein bisschen geändert.
Ja, genau. Also da gibt es ja auch nicht nur im Weinberg, sondern auch im Keller strengere Auflagen. Also der Gesamtschwefelgehalt ist niedriger. Im Bio-Wein. Ja. Und es sind auch manche Mittel nicht erlaubt, also für Schönung oder für sonstige Weinbehandlungsmittel, die wir nicht benutzen dürfen. Und es muss halt auch genau immer alles aufgeschrieben werden, was wohin gegangen ist und was wo gekauft worden ist. Es muss dann also jetzt zum Beispiel mein Labor, das mir die Hefen verkauft, der muss halt auch eine Bio-Zertifizierung haben, wenn er mir Bio-Hefen verkauft.
Ah ja, klar.
Ja. Also es muss dann alles dokumentiert sein. Genau. Also ich muss dann ein Lieferantenverzeichnis haben, wo von jedem Lieferanten diese Öko-Kontrollstellennummer da ist. Und dann muss ich halt genau die Eingänge von Material und wohin die abgegangen sind, in welche Weine, gerade jetzt auch noch in der Umstellung. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt Wein anreichern muss, also zum Beispiel der Müller-Thurgau hat nur 70 Öxle, dann kriegt er halt noch 15 Öxle aus dem Zuckersack, damit er nachher bei 11 Volumenprozent Alkohol ist. Und in der Umstellung darf man keine zwei verschiedenen ökologischen Präparate mischen. Also wenn ich da Zucker reinmache, dann darf ich das nicht als Umstellungsware vermarkten, sondern als ist es konventionell. Obwohl da Öko-Zucker und Öko-Wein ist eigentlich. Aber es ist da, deswegen muss es auch genau dokumentiert werden, dass sie hinterher sehen, nee, das darf nicht als Umstellungsware vermarktet werden.
Ja.
Also wenn ich jetzt RTK benutzen würde, weil das ja also rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, was ja da aus Italien kommt, das ist im Prinzip ja angeblich geschmacksneutraler Saft, der eingedickt wird oder mit einem hohen Zuckergehalt, dann dürfte ich Umstellung draufschreiben, weil das ja auch Traubensaft ist. Wenn der auch Bio wäre, genau. Ja. Aber wenn ich Rübenzucker benutze, dann ist es halt ein anderes Produkt, auch wenn es Öko ist, dann darf es nicht als Umstellungsware.
Okay. Ja. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Kröver Steffensberg
haben wir
jetzt
im Spätlese 2010.
Genau, Spätlese 2010 und zwar eine süße Spätlese. Mit wie viel Restzucker?
Ja, die hat knapp 90 Restzucker, aber auch 12,5 Säure.
Ja, das mag man auch. Also braucht sie ja auch.
Ja.
Und,
also es war halt 2010 einer von den wenigen Weinen, die nicht entsäuert worden sind.
Ja. Wie bist du mit dem Entsäuern klargekommen? Wie haben sich die Weine so entwickelt?
Gut, also ich bin sehr vorsichtig dran gegangen, weil ich weiß, wie wichtig eine gute Säurestruktur ist im Wein. Also normalerweise entsäuere ich gar nicht, auch wenn die dann halt ein bisschen knackig sind am Anfang. Dann warte ich lieber im Wein ein bisschen länger, arbeite mit Maischestandzeit, dann kriegst du durch die Mazeration noch Mineralstoffe aus den Beerenschalen und dadurch pufferst du die Säure ab. Also die Säure geht runter, aber auch der pH-Wert geht hoch. Also die Säure schmeckt weniger sauer. Und ja, so funktioniert das eigentlich ganz gut, aber ja. 2010 war ja so extrem.
Ja.
Also da haben wir zum Teil dann halt im Most entsäuert und dann hat es dann im Wein meistens gepasst. Und dann waren ein paar Weine, da habe ich dann mit Doppelsalz-Entsäuerung gearbeitet. Das war auch ganz spannend und ich glaube, die haben sogar teilweise mit, das war ein interessantes Verfahren, weil die Äpfelsäure war so hoch in 2010, weil die extrem wenige Sonnenscheinstunden dadurch, also normal ist die Weinsäure höher, wenn die Trauben reifer sind, mehr Sonne da ist, hat man mehr Weinsäure als Apfelsäure und 2010 war aber extrem hohe Apfelsäureanteile und bei einer normalen Entsäuerung geht nur Weinsäure weg. Das heißt, wenn man da keine Doppelsalzentsäuerung gemacht hat, weil die ganzen DLR...
Also Doppelsalzentsäuerung heißt eigentlich...
Dass beide Säuren entweggenommen werden. Also es gibt ein Doppelsalz, weil da sowohl die Weinsäure als die Apfelsäure mit drin hängen an den Kristallen, die ausfallen.
Ja.
Also das ist auch ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Also man muss erst den Kalk vorlegen in einen Behälter und dann langsam den Wein dazu pumpen, dass der halt quasi fast komplett entsäuert wird. Also es ist auch nur eine Teilmenge, die dann entsäuert wird.
Ah, okay.
Die
also du hast einen Teil des Weines, der wird quasi ganz entsäuert,
dann wird dem anderen dann wieder zugegeben. Und dann wird es filtriert, damit diese Kristalle zurückbleiben, weil wenn die mit drin bleiben und dann kommt wieder zu dem Rest von dem Wein, dann lösen sie sich wieder auf und dann wird nur die Weinsäure rausgenommen.
Ah, okay.
Also das ist halt schon tricky.
Muss man schon können.
Genau. Und da die Äpfelsäure so hoch war und die Weinsäure so niedrig, wurde dann bei dieser Doppelsalzentsäuerung sogar Weinsäure mit zugegeben.
Ach Gott, oh Gott.
Damit mit dieser zugegebenen Weinsäure die nur die Äpfelsäure im Prinzip dann reduziert wird. Also dass man halt noch den Anteil Weinsäure behält. Weil sonst wäre die Weinsäure komplett auf Null runtergegangen. Und das ist, glaube ich, weingesetzlich auch gar nicht erlaubt. So viel,
also ganz blöd gefragt. Kann man, wenn man so viel Apfelsäure hat, kann man dann nicht ein BSA machen?
Ja, kann man.
In Teilen?
Ja. Also wenn man, das haben auch manche gemacht. Also der Thorsten hat das sehr erfolgreich hingekriegt, dass man halt im Most vorentsäuert. Und dann hat man den pH-Wert hoch, dass der BSA auch von sich aus startet. Und dann ein BSA machen. Ja, das geht.
Okay, also nochmal kurz erklärt, BSA halt.
Biologischer Säureabbau, Umwandlung von Apfelsäure in Milchsäure.
Genau.
Ja. Also das ist auch eine Möglichkeit, dass man dann halt Weine mit einem BSA macht und dann vielleicht sogar halb und halb verschneidet, dass man halt trotzdem dieses Knackige vom Riesling, also von der Rieslingsäure hat. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
Okay. Genau.
Ich bin halt nur kein großer Fan von Riesling mit BSA. Das ist halt meine Philosophie.
Mhm.
Und wenn du die Bakterien einmal da hast, dann ist das gefährlich.
Stimmt, das ist natürlich auch ein Problem. Ja. Das heißt, du machst die irgendwo in einem Tank oder in einem
Also im Tank geht es noch, aber wenn die im Holzfass drin sind, dann hast du die dann drin.
Dann kriegst du sie nicht mehr raus.
Ja.
Aber auch wenn du es im Tank hast, also wenn du es im Keller hast, dann
ist die Gefahr schon
ist die Gefahr größer, dass das irgendwie wieder kommt. Jan Klein, vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Ja, gerne, hat mich gefreut,
dass mich auch.
Wir uns so spontan treffen konnten heute.
Genau. Ja, danke. Danke auch an die Hörerschaft und vielen Dank auch an Holger Klein und Siegfried Lenz für die Unterstützung des Podcasts. Tschüss.